Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
Von Haus zu Haus, von Hof zu Hof und das ab 6 Uhr in der Früh. Christiane Weihroster ist seit mehr als 30 Jahren Gemeindekrankenschwester in einem Landstrich im Norden Württembergs. Sie pflegt alte und kranke Menschen in ihren eigenen vier Wänden. Aber auch hier beim ambulanten Pflegedienst ist alles inzwischen streng durchgetaktet und muss sich rechnen. Was macht das mit einer, die eigentlich gern mehr Zeit mit ihren Patienten verbringen würde, aber nicht kann? Jonas Weihroster hat die ganze Geschichte. Und wie die Namen Christiane und Jonas Weihroster schon verraten, wir erzählen hier heute eine sehr persönliche Geschichte, nämlich der Sohn die Geschichte seiner Mutter.
Ein Mittwochmorgen Ende Februar, 6 Uhr in der Früh. Der Himmel über Krautheim ist noch blauschwarz. Nur vereinzelt brennt schon Licht in den Fenstern der Häuser ringsherum. Das Städtchen schläft noch. Krautheim ist klein. Weniger als 5000 Menschen leben hier. Meine Mutter geht mit schnellen Schritten über die Straße zu ihrem Auto. Sie trägt eine weiße Jeans und ein himmelblaues Hemd. Ihr Krankenschwester-Outfit. Seit mehr als 30 Jahren steht sie um 4.30 Uhr morgens auf. Eine Uhrzeit, zu der ich selten wach bin. Eigentlich nie. Meine Mutter ist Gemeindekrankenschwester, arbeitet in der ambulanten Pflege und versorgt alte und kranke Menschen auf dem Land in Hohenlohe, einer kleinen Region im Norden Württembergs. Schon nach wenigen Minuten halten wir vor der Garageneinfahrt eines großen Einfamilienhauses. Im Erdgeschoss wohnt eine ältere Dame Mitte 80. In einem dunklen Zimmer liegt Frau Blasic in einem höhenverstellbaren Pflegebett. Sie schläft noch
Guten
halb.
Guten Morgen.
An den Wänden ringsherum hängen Jesusbilder und Kruzifixe, daneben viele Familienfotos.
Ich bin's, die Christiane.
Ja.
Ja? Ich komme, um Ihnen die Strümpfe anzuziehen und die Tabletten zu geben.
Ja.
Gut geschlafen, Frau Blasic?
Ja.
Ja, gut.
Hab ich.
Meine Mutter streicht ihr sanft über die Schultern. Sie gibt der Dame einen kurzen Moment, um aufzuwachen. Jeden Morgen zieht sie Frau Blasic die Kompressionsstrümpfe an. Die helfen dabei, dass weniger Wasser in die Füße läuft und die Beine durch die Belastung am Tag nicht anschwellen.
So, machen wir mal die Decke weg. Dann müssen wir die Hose ausziehen. So. Heute haben Sie aber schöne warme Füße.
Ja.
Richtig schön. Packen wir die Beine wieder ein, damit sie schön warm bleiben. So, jetzt muss ich sie aber noch mal ein bisschen in die Mitte legen, Frau Blasic. So, und dann setze ich sie mal einen Moment hin, ja?
Ja.
So, jetzt tun Sie noch ein bisschen Ruhe. Gell?
Ja. Ist okay.
Ich mach's Licht wieder aus, ja?
Aus. Ich hab nicht.
Also, tschüss.
Meine Mutter desinfiziert sich in der Küche die Hände, blättert kurz durch eine rote Patientenmappe, die der ambulante Pflegedienst bei allen Klienten bereitgelegt hat. Sie macht eine kurze Notiz, dass alles okay ist. 15 Minuten dauert alles zusammen. Der nächste Patient wartet.
Das ist eine richtige auch Beziehungsarbeit in den allermeisten Fällen, weil wir haben unsere Klienten ja oft manchmal jahrelang, die wir da betreuen. Ne? Und sowas hast du in der Praxis nicht und sowas hast du im Krankenhaus schon mal gar nicht. Ich würde nicht mehr in einem Krankenhaus arbeiten wollen.
Ihre Ausbildung hat meine Mutter im Krankenhaus gemacht. 40 Jahre ist das her.
Du hast halt alles gemacht, du hast wirklich noch Pflege gemacht. Also du hast die Patienten noch selber gewaschen, du hast ihnen das Essen angereicht, du hast alles eigentlich gemacht. Also nicht nur Behandlungspflege, also Verbände, Injektionen, was weiß denn ich noch alles. Mittlerweile ist das ja alles delegiert. Ne? Es findet eigentlich keine richtige Pflege mehr in dem Sinne statt. Vor kurzem habe ich mit einer Kollegin gesprochen, die auch in der ambulanten Pflege arbeitet. Und die hat mir auch erzählt, dass sie immer mehr feststellt, dass Schüler eigentlich in die ambulante Pflege mittlerweile geschickt werden, damit sie überhaupt lernen, was Grundpflege ist, weil sie es im Krankenhaus nicht mehr lernen. Und das finde ich schon traurig.
Draußen ist es noch immer dunkel. Die Straßen sind noch immer leer. Es ist 7:30.
Hast du mal versucht, zusammenzuzählen, wie viele Patienten du in deinem Leben schon hattest?
In den 25 Jahren vom Pflegedienst her war ich, glaube ich, bei 1500. Unbeschreiblich viele Menschen kennengelernt.
Als ich 6 Jahre alt war, hat meine Mutter sich selbstständig gemacht und einen ambulanten Pflegedienst gegründet. Pflege zu Hause Christiane Weyrosta. Das war 1994. Ich erinnere mich, dass zu Hause seitdem sehr oft das Telefon klingelte. Auch spät am Abend und in der Nacht. Dann hörte ich schnelle Schritte aus dem Schlafzimmer meiner Eltern, wenn wieder mal ein Patient aus dem Bett gefallen war oder jemand Hilfe auf der Toilette brauchte. Meine Mutter stieg tags und nachts ins Auto und fuhr los und half.
Gestern habe ich so beim Ausräumen von dem Schrank sind mir so Karten, Grußkarten und so in die Hände gefallen von Angehörigen, die sich dann immer noch mal bedankt haben, wenn eine Pflege beendet war, weil was verstorben ist oder so. Da waren so schöne Rückmeldungen drin, wo ich gedacht habe, wow, richtig toll. Die sich einfach total bedankt haben, auch für die, dass man halt so immer da war und immer ein Ohr hatte und sich einfach auch die Zeit genommen hatte, ne?
Dabei ist Zeit immer Mangelware. So habe ich das von Kindesbeinen an von meiner Mutter gehört. Es fehlt in der Pflege an Zeit für die Menschen, wegen immer neuer Regelungen und weiterer bürokratischer Auflagen. Es wirkte auf mich, als sei der Pflegeberuf gefangen in einem ewigen Zwiespalt, der kaum zu lösen ist. Hilfsbedürftige Menschen bekommen oftmals weniger, als sie wollen, und Pflegekräfte geben sehr oft viel mehr, als sie eigentlich können.
Dadurch, dass so diese Bestimmungen von außen kamen, dieser medizinische Dienst, diese ständigen Überprüfungen und sowas, da ich ja eh immer alles 100%ig oder 120%ig machen wollte, habe ich mich so unter Stress gesetzt gefühlt. Weißt? Dass halt alles immer optimal richtig dokumentiert ist. Je mehr Personal du hattest und je mehr Lohnkosten du ja natürlich auch hast oder Personalkosten du halt auch hast, musst du ja auch irgendwie gucken, dass du wirtschaftlicher arbeitest, ne? Und ich meine, ich habe ja am Anfang, wir haben uns einfach mehr Zeit lassen können.
Als Pflegedienstleitung war meine Mutter für alles selbst verantwortlich. Zuerst für das Wohl der Patienten, aber auch für ihre Mitarbeiter. Und dafür, dass es überhaupt Mitarbeiter gibt, weil es jedes Jahr schwerer wurde, Pflegekräfte zu finden. Dann die ständigen Kontrollen des medizinischen Dienstes der Krankenkassen, der checkt, ob alle Standards eingehalten und alle Leistungen richtig abgerechnet werden. All das hat sehr an ihr gezehrt. Abends ist sie dann oft schon bei den Nachrichten eingeschlafen.
Was ich für mich manchmal furchtbar schwierig fand, war immer, wenn ihr mit Sorgen oder Nöten ankommt und ich eigentlich, mein Kopf und ich hätten eigentlich mehr jetzt hier sein müssen, dass ich oftmals aber weg musste oder noch irgendwas machen musste. Und das hat mich dann so zerrissen, als wo ich dann gedacht habe, hei, Menschenskinder, das ist scheiße, so wie es läuft, gell?
Trotzdem hat sie weitergemacht. Erst vor 2 Jahren hat sie einen Nachfolger gesucht und den Posten als Pflegedienstleitung abgegeben. Sie hat sich anstellen lassen in ihrem ehemaligen Betrieb. Keine Geschäftsführeraufgaben mehr, weniger Bürokratie, sondern das, was sie so gerne macht: Menschen helfen.
Jetzt geht's zu wem?
Jetzt geht's zu Herrn Meier. Ist letztes Jahr sober, hat noch seine Frau gelebt. Die haben wir auch mitversorgt. Da musste man komplette Pflege machen. Weil sie morgens aus dem Bett holen, waschen, anziehen.
Bei ihm jetzt aber noch nicht?
Nee, bei ihm nicht. Er bekommt nur Strümpfe angezogen. Halt. Schwer herzinsuffizient. Und hat immer wieder ganz furchtbar dicke Beine und entzündete und offene.
Herr Meier lebt in Klepsau, einem Ortsteil von Krautheim. Ein noch kleineres Dorf, inmitten von weiten Feldern und steilen Weinbergen. Es ist jetzt 7:15. Das Auto meiner Mutter riecht bereits nach Desinfektionsmittel. Ein Geruch, den ich von früher kenne, wenn sie uns von der Schule abgeholt hat oder sie mit uns einkaufen war. Am Rückspiegel baumeln weiße FFP2-Masken, eine Flasche Wasser und einen Apfel. Mehr hat sie nicht bei sich auf ihrer Tour.
Ja. Guten Morgen, Herr Meier.
Guten Morgen. Ja, komm rein, bei mir ist warm. Guten
Schön.
Herr Meierl ist ein kleiner Mann mit wenigen Haaren, kariertes Hemd, Seine weite Hose wird an seinem schmächtigen Körper nur von Hosenträgern gehalten. Er tippelt mit kleinen Schritten zu seinem Sessel im Wohnzimmer. Auch ihm ziehen die Krankenschwestern morgens Kompressionsstrümpfe an und abends wieder aus. Im Radio läuft Schlagermusik. Es riecht nach Kaffee.
Ich bin hingefahren, habe die Grabanlage gefunden. Ist natürlich lustlos, da sind die Grabstelle.
In den 10 Minuten, die wir bei ihm sind, spricht Herr Meierl fast ohne Pause. Als hätte er nur gewartet, bis er endlich jemandem von seinen Gedanken erzählen kann. Meine Mutter hört geduldig zu und nickt ein Lächeln, dem ich ansehe, dass sie die Anekdote aus dem Sudetenland schon kennt. Ihn würde sie das nie spüren lassen. Herr Meierl erinnert sich an diesem Morgen an das Dorf im heutigen Tschechien, in dem er aufgewachsen ist. Vor allem Kriegserinnerungen kommen gerade oft hoch.
Wir haben ja ein Schwimmbad gehabt, da waren 14 Gräber. Und die wurden dann, wo der Tschech kam, gehoben. Und da musste also der tschechische und der deutsche Arzt mussten die Überreste in die Särge einsetzen. Und da musste von der deutschen Familie musste jeder einen abstellen zur Beerdigung.
Meine Mutter muss weiter. Für jeden Patienten, jede Patientin hat sie ein bestimmtes Zeitbudget, manchmal 15, manchmal auch 45 Minuten, je nach Pflegeaufwand. Sie verabschiedet sich von Herrn Meierl. Draußen wird es allmählich hell, ein Hahn kräht. Wir steigen zurück ins Auto. Meine Mutter wirkt nachdenklich.
Lebt gerade richtig so in der Vergangenheit. Er erzählt ganz, ganz viel von früher, das so gewesen ist. Er fühlt sich total allein jetzt. Stich gelassen in allen und jedem.
Meine Mutter ist eine professionelle Helferin. Das merke ich daran, dass sie schwere Gedanken, etwa an Herrn Meierl, nur kurz bei sich trägt. Auch, weil sie kurz darauf vor der nächsten Haustür steht, sich dem nächsten Menschen widmen will und muss. Wir betreten mit leisen Schritten eine kleine Wohnung. Es ist jetzt kurz vor 8. Der ältere Herr, der hier wohnt, schläft noch.
So, zuerst muss ich immer sein Frühstück richten. Als wir uns kennenlernten und er mir so sagte, was wir machen sollen, gell, hat er mir das alles aufgemalt. Richtig schön. Ja, wie viel Löffel Kaffee in die Thermoskanne, wo das Wasser bis wohin nicht das auffüllen soll, wo am Tisch was zu stehen hat. Das war echt witzig. Und das hat er bei jedem gemacht, weil also alle müssen es gleich machen. Hat alles seine genaue Reihenfolge.
Sie bewegt sich zielstrebig durch die kleine, gekachelte Küche, richtet Butter, Käse, Brot und Kaffee auf einem Tablett an und trägt es zum Esstisch in die Stube. Mir knurrt langsam der Magen. Der Kaffee riecht gut. Wenn ich meiner Mutter beim Arbeiten zusehe, ist an Pause nicht zu denken.
Guck ich mal nach
hin. Sie geht mit schnellen Schritten über den kleinen Flur in ein dunkles Schlafzimmer. Zunächst knipst sie nur ein kleines Licht an und zieht frische Kleidung aus dem großen Schrank hinter der Tür.
Schläft noch. Ich wecke ihn immer erst, wenn ich so weit bin. Ein bisschen Schonfrist. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Sind Sie wach? So. Alles gut? Schwindel.
Der Herr im gestreiften Schlafanzug schaut mit noch halb geschlossenen Augen um sich. Solange er seine Hörgeräte nicht drin hat, kommuniziert meine Mutter mit ihm über Handzeichen. Daumen hoch, Daumen runter. Nach einer kurzen Aufwachphase greift er zu den Hörgeräten auf seinem Nachttisch. Meine Mutter sitzt an der Bettkante und wartet geduldig, bis er sie hören kann.
Macht sich die Geräte rein.
Die beiden schmunzeln sich an. Ein vertrautes Morgenritual.
Verstehen Sie mich?
Ja.
Super.
Leg mal los.
Lege mal los. Soll ich Ihnen für die nächste Woche, wenn Sie ins Krankenhaus gehen, den Koffer richten?
Wenn Sie das wollen, ja.
Was ist das?
Unterhosen.
Aber das sind nicht gerade die schönsten.
Die waren eine Zeit lang außer Dienst, weil der Gummi kaputt war. Und da habe ich 2 Wochen dran gearbeitet, bis ich Gummi drin hatte.
Und selber wieder ein Gummi reingemacht? Heide neu.
Meine Leutchen, so nennt meine Mutter ihre Patienten immer, wenn sie mir von ihnen erzählt. Oft hat sie uns Kindern ein paar Witze der Alten mitgebracht. Sie war froh, wenn sie noch scherzen. Solange leben sie noch gerne, sagt sie dann immer. Weiter geht's. Ein älteres Ehepaar auf einem entlegenen Bauernhof wartet bereits. Es ist 8.30 Uhr.
Jetzt fahren wir zum nächsten schönen Hof von dem Ehepaar, wo ich dir immer erzählt habe. Der Alte ist leider auch letztes Jahr verstorben. Es ist dieses Männchen, was da immer, wenn wir fertig waren, wenn ich ihm die Strümpfe, der hat immer auf mich gewartet. Er wollte immer schnell, das heißt, ich ihm seine Strümpfe anziehen, damit er dann zu seinen Hühnern gehen konnte und zu den Katzen. Dann ist er immer mit seinem Stock aus dem Haus rausgewackelt und hat mir dann gezeigt, wo die Hühner untergebracht sind. Da sind wir in einem großen, leerstehenden Stall marschiert. Zu einem Eimerchen, wo wir die ganzen Abfälle drin hatte für die Hühner. Das war ein ganz, ganz arg lieber Kerl.
Wir kommen auf einer Anhöhe zwischen weiten Feldern und einem Gehöft an. Rundherum weit und breit nur Felder, Wiesen und Wälder. Auf Höfen wie diesen hat meine Mutter viele einsame Menschen erlebt. Sie hat Menschen sterben sehen, die sie teilweise 10, 15 Jahre mehrmals pro Woche besucht hat.
13 Katzen.
Vor dem Eingang zum Wohnbereich auf dem abgelegenen Hof kreisen die Katzen meiner Mutter beim Aussteigen aus dem Auto um ihre Beine. Wir betreten das Haus.
Die liegen wieder in ihrem Stuhl. Ist das bequem so? Darf ich sie mal ein bisschen hochheben?
Ja.
Warte sie mal, ich nehme sie mal ein bisschen da hinten.
Ja.
Und jetzt. Und.
Ah ja.
Ja, so ist doch besser. Sie rutschen davon. Müssen Sie aufpassen, dass Sie nicht mal hier aus dem Stuhl rausfallen.
Mhm.
Eine ältere Dame im Rollstuhl sitzt wartend an einem Tisch in ihrem Wohnzimmer. Die Zeitung liegt vor ihr, außerdem Tabletten und die Patientenmappe. Meine Mutter wirft einen kurzen Blick rein. Die tägliche Tablettendosis rührt sie in einen kleinen Joghurt und reicht ihn Löffel für Löffel der Dame an.
Wie geht's denn eigentlich, Frau Rüger, momentan mit Ihren Krämpfen?
Besser.
Ist besser geworden?
Ja.
Prima. Schön. Dann können Sie jetzt auch in der Nacht besser schlafen.
Ja.
Ich komme schon so lange hier hoch. Zuerst zu Ihrem Mann, gell?
Ja.
Weiß ich noch, da haben Sie mir immer die Türe aufgemacht.
Und jetzt sitze ich da.
Und jetzt sitzt sie da. Ja. Aber schön, dass sie noch da ist.
Ja.
Sie haben ja jetzt bald Geburtstag. Hi. Am Samstag. Wie alt werden Sie?
80.
80. Ein Runden, super. Schön.
Da können wir essen.
Prima. Gut, wir sehen uns am Montag wieder.
Ja.
Ja?
Wieder waren wir kaum 15 Minuten wirklich da. Und dennoch sind alle glücklich. Meine Mutter schafft es irgendwie, ihr Gegenüber nie spüren zu lassen, dass sie auch auf die Uhr schauen muss. Sie kann ihren Zeitdruck gut verstecken.
Sowas ist natürlich eine absolute Einsamkeit, wenn du in so einem Gehöft lebst. Wir haben ziemlich viel Vieh gehabt. Milchwirtschaft, Schweine. So, das nur geschafft. Die sind nicht verwöhnt, die Leute, weißt du? Die sind richtig hart im Nehmen.
Ambulante Pflegedienste ersetzen ein Stück weit auch das, was früher die Großfamilie geleistet hat, als sich die Jüngeren um die älteren Familienmitglieder gekümmert haben. Das hat sich alles verändert. Die Kinder ziehen in die Städte oder sind beruflich stark eingespannt. Meine Mutter hat oft erlebt, dass es Familien hilft, wenn eine externe Pflegekraft zu ihnen kommt.
Es ist halt ein Unterschied, ob du als direkt Betroffener eine Pflege machst oder jemand Außenstehendes kommt und eine Pflege macht. Die Patienten verhalten sich ja auch schon ganz anders dann. Ne? Und viele waren einfach auch verzweifelt, weil sie halt nicht sich durchsetzen konnten mit dem, was sie wollten. Ne? Weil die Eltern halt einfach das nicht wollten, machen wollten. Dass das auch manchmal nicht funktionieren kann, wenn es die eigene Mutter oder der eigene Vater ist. Dass es immer leichter läuft, wenn einer von außen kommt, der nicht in diese Beziehungen auch so verstrickt ist. Ne? Da läuft ja immer unendlich viel ab. Manchmal macht man gar nichts falsch, sondern man ist halt einfach
zu eng mit der Mutter oder meinem Vater?
Meine Mutter ist erst 60. Wir haben noch nie darüber gesprochen, wie sie sich eigentlich ihr eigenes Altwerden vorstellt. Was ist, wenn sie einmal gepflegt werden muss?
Mir wäre es auch lieber, es würde jemand Externes machen, weil ich glaube schon, dass es schwierig ist, weil man sich eh schon schwer tut, Hilfe annehmen zu müssen. Man will ja niemanden eigentlich belasten oder zur Last fallen. Und da kannst du dich natürlich als Kind dran aufreiben, ne? Weil du auf der einen Seite fühlst du dich verantwortlich und auf der anderen Seite willst, und du willst dir auch was zurückgeben, was du bekommen hast. Also finde ich eigentlich so, so fühle ich eigentlich und denke ich eigentlich. Aber ich weiß, ich bin wahrscheinlich ein sehr schwieriger Patient.
Weil du es am liebsten selbst machen würdest.
Ja, ich glaube schon.
Ist das normal für den Beruf?
Ich glaube, das hat was mit einem selber zu tun. Es gibt Menschen, die nehmen gerne ohne Probleme Hilfe an. Es gibt Leute, die wollen lieber alles selber machen. Also ich gehöre halt zu der Zweiten.
Wir sind inzwischen bald 4 Stunden unterwegs. 7 Patienten haben wir schon besucht. Die Wasserflasche und den Apfel hat meine Mutter noch immer nicht angefasst. Ich hänge inzwischen tief im Beifahrersitz. Immer größer wird die Lust auf einen Kaffee. Sie hingegen wirkt überhaupt nicht müde. Coffee to go? Ein Fremdwort für meine Mutter.
Würdest du das früher aufstehen, so fickstechst? Hast du nicht zwischendurch nochmal Kaffeenot?
Ich will mal einen Kaffee trinken, oder was?
Nee, ich will dich von nichts abhalten.
Ich bin jetzt eigentlich richtig fit.
Ja.
Mein Einbruch kommt dann immer erst mittags, weißt du? Wenn ich dann Mittag gegessen habe. Jetzt fahren wir zum Herrn Wolbert. Der Herr Wolbert hatte im Darm ein Geschwür gehabt, das wurde entfernt. Dann wurde ihm sozusagen der Anus auf die Bauchdecke ausgelegt, weil das auf der anderen Seite nicht mehr ging. Und dann sollte das wieder zurückverlegt werden, weil es dann wieder angeblich alles verheilt sein könnte. Dann kam er ins Krankenhaus und dann haben sie mit, das nennt sich Laparoskop, in die Bauchhöhle reingeguckt, wollten schauen, ob sie es wieder zurücklegen können, diese Stummer. Haben ihm dabei aber den Darm aufgestoßen. Dann hat er eine furchtbare Sepsis entwickelt. Dann ist halt Stuhl in den Bauchraum gekommen. Ne? Eine furchtbare Sepsis entwickelt, da bin ich auf der Intensivstation. Das sah ganz, ganz schlecht aus. Dabei haben sie dann aber auch festgestellt, dass sie den Stoma nicht zurückverlegen können. Und dann haben sie ihm auf der anderen Seite einen riesen Stoma hingesetzt. Und dann ist ihm die Naht, in der Mitte die Naht, wo sie praktisch mit dem Laparoskop rein sind, um zu gucken, ist dann irgendwann im Lauf der Krankenhauszeit ist die aufgeplatzt. So geplagt, wie dieser Mann wurde.
Ist heute nicht so gut, oder was? Ist er undicht, oder? Herr Wolbert, ich schiebe mir gerade den Sessel mal ein bisschen weiter ans Licht.
Doch, alles klar.
Der künstliche Darmausgang liegt wie ein rotes Geschwür auf der Bauchdecke des Herrn. Meine Mutter entfernt den Beutel mit den Ausscheidungen, nimmt vorsichtig einen Dichtungsring ab. Sie desinfiziert die Wunde. Auf dem Couchtisch neben ihr legt sie das neue Verbandsmaterial bereit, schneidet passgenau einen neuen Dichtungsring, der zwischen Auffangbeutel und Darmausgang geklebt wird.
Aber ist besser.
Ja, ist gut.
Oh. Alles gut?
Ja.
Gut.
Na, weiter muss.
Gut. Wir sagen Tschüss.
Ja, tschüss.
Weil die Leute, die zahlen nicht aus ihrer Privattasche jetzt quasi eure Pflege, sondern die haben eine Pflegestufe.
Was ich jetzt gemacht habe, so diesen Verbandswechsel oder sowas, das läuft über die Krankenkasse. Da kriegen wir vom Hausarzt einen Verordnungsschein, wo drauf steht, was wir zu machen haben. Spritzen, Verbände, Strümpfe anziehen oder solche Sachen halt. Und das wird dann bei der Krankenkasse eingereicht und dann schickt die uns eine Genehmigung oder auch nicht. Unsere Sachen wie waschen, anziehen, Frühstück richten, bezahlen die Leute vom Pflegegeld bzw. von der Pflegekasse, kriegen wir das gezahlt.
Was eine Krankenschwester wie meine Mutter pro Patientenbesuch verdient, ist schwer auszurechnen. Am Ende des Monats ist es wenig Geld, gemessen am Aufwand. Immer weniger Menschen wollen deshalb in Pflegeberufen arbeiten. Ich erinnere mich noch, dass es bei uns früher am Esstisch rund um Bundestagswahlen immer wieder um Gesundheitspolitik ging, um den Pflegenotstand, der endlich angepackt werden müsse. Es war wie eine Dauerschleife. Als die Pflege dann während der Corona-Pandemie plötzlich für systemrelevant erklärt wurde, hatte meine Mutter, wie viele Pflegekräfte, dafür nur ein müdes Lächeln übrig.
Hallo, Frau Kratzer. Ich bin die Christiane.
Hi.
Und ich bringe heute meinen Sohn mit.
Nein. Doch. Es ist so schön, dass ich den Armut kennenlerne.
Hallo. Ich schaue heute Mutter mal beim Arbeiten zu.
Haja, sind Sie den Nachfolger da?
Nein, nein.
Nicht?
Nein, nein. Ich schaue nur zu.
Ja?
Ja.
Das gefällt Ihnen nicht, gell? Sie möchte mehr verdienen.
Frau Kratzer sitzt am Esstisch ihrer kleinen Küche. Meine Mutter nimmt ein elektrisches Blutdruckmessgerät und legt es der alten Dame um ihren Oberarm.
Optimal, Frau Kratzer.
Ja, ja.
Schön. Gut, wir gehen weiter.
Ja.
Tschüss.
Tschüss.
Es ist mittlerweile kurz vor Mittag und damit auch kurz vor Ende der Frühschicht. Die letzte Patientin auf der Tour, Frau Zürn. Zu ihr geht meine Mutter schon seit mehr als 10 Jahren. Sie freut sich jedes Mal darauf, sie wiederzusehen. Wir betreten die Wohnung und stehen direkt in der warmen Küche. Frau Zürn sitzt auf der Ablagefläche ihres Rollators. Schnell dreht sie ihren fahrbaren Untersatz in unsere Richtung. Sie strahlt.
Ich kenne Sie trotz Maske.
Trotz Maske? Gut.
Sie wollen schon lange nicht mit Ruhe, ne?
Ja. Aber jetzt habe ich mich mal durchgesetzt bei meinem Chef.
Ja.
Und habe gesagt, ich will auch mal wieder zur Frau Zürn.
Da müssen Sie mal sich halt wehren.
Meine Mutter misst Blutzucker. Dafür sticht sie mit einer kleinen Nadel in die Fingerspitze von Frau Zürn und nimmt den ersten Tropfen Blut auf einem Streifen auf, der dann in das Messgerät eingeführt wird. Sie kniet an ihrer Seite und hält ihren Kopf leicht geneigt. Die beiden Frauen wirken vertraut. Es ist schön zu sehen, mit welcher Wärme meine Mutter mit ihren Patienten umgeht.
Sie sehen aber gut aus, Frau Zürn.
Dankeschön, ihr habt mehr gewaschen.
Gut.
Sie ist es nicht immer gleich. Man hat auch Momente, wo man deprimiert ist.
Das glaube ich Ihnen.
Sie, und wenn jemand kommt, dann schwätze ich zu viel. Wissen Sie, wenn der ganze Tag niemand kommt, Sie können nicht reden. Oder es gibt doch niemand Antwort. Und dann, wenn jemand kommt, dann schwätzt man zu viel und lässt den Nächsten nicht zu Wort kommen. Und das ist ein ganz großes Minus.
Empfinden Sie das so?
Ja, wenn die Leute fort sind, denke ich also wieder, jetzt hast du wieder bloß du geschwätzt. Verstehen Sie?
Mhm. Aber es muss doch hinaus.
Es sind Momente wie diese, da verstehe ich, was die Größe am Pflegeberuf ist. Dass man anderen Menschen nicht nur hilft, sondern ihnen auch Zeit schenkt. Ungeteilte Aufmerksamkeit. Manchmal kommt es auf mehr nicht an.
Dankeschön, Sie, das tut mir auch gut. Ja. Alle Frauen, die weiß auch noch was.
Gut, gut.
Vielen Dank und alles Gute. Dankeschön.
Tschüss, Frau Zürn.
Tschüss.
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 Es ist kurz vor Dienstende. Seit mehr als 5 Stunden sind wir unterwegs und haben rund ein Dutzend Menschen zu Hause besucht. Meine Mutter strahlt in diesem Moment. Aber nicht, weil jetzt die Arbeit vorbei ist.
Punkt, genau. 12 Uhr. Ja. Ich muss jetzt dann noch die Schlüssel wegräumen wieder und dann noch kurz ins Übergabebuch schreiben, dass alles in Ordnung ist. Aber das mache ich noch. Jetzt will ich wieder Zigarette rauchen und den Kaffee drin.
Jonas Weihroster mit seiner Reportage Meine Mutter, die Dorfkrankenschwester. Und in der nächsten Folge unseres Podcasts erzählen wir die Geschichte von Nikolai Prodöhl, einem jungen Mann mit Behinderung, der glaubt, dass sein geschütztes Umfeld ihn eher ausbremst als fördert. Ich bin Eberhard Schade, wir hören uns wieder.